Wir wollen heute das Wort Gottes weiter betrachten, und zwar in Offenbarung Kapitel 21, den Vers 1. Wo es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. In dem ersten Teil dieser Verkündigung, wohl vor 14 Tagen, da hörten wir, dass das erste vergangen sei. Das erste ist demnach also in Gottes Menschheitsgeschichte die Arbeit des Schöpfers an 6 Tagen. Und diese 6 Tage sind hier in unserem Textwort vergangen. Der 7. Tag, die Shiva, lässt Gott von allem Werk ruhen. Das heißt, Gott ruht nun in dem Werke seiner Liebe. Die Hütte Gottes, die uns in diesem Kapitel dann genannt wird, wobei Hütte noch den zeitlichen und den vorübergehenden Charakter ausdrückt. Es ist die Zeit von 1000 Jahren. Ein Schattenbild von der anbrechenden kommenden Ewigkeit. Der Herr hat das große Ziel seines göttlichen Planes erreicht. Und nun sehen wir ihn, unseren Gott, praktisch umgeben von den Geschöpfen, welche Gegenstand der Liebe Gottes geworden sind. Das eröffnet uns hier dieses Kapitel. Gottes Herz ist gleich der Menschen zur Ruhe gelangt. Zur Ruhe gekommen und völlig befriedigt und sein göttliches Werk konnte vollendet werden. Und zwar deshalb, weil das Angesicht der Schlange entfernt wurde. Damit ist Ruhe Gottes vorhanden, sowohl im neuen Himmel, in der neuen Erde, von der hier geredet wird. Nicht allein Gottes Allmacht, sondern auch ein Gebiet heiliger Liebe wird uns in den ersten Versen dieses Kapitels gezeigt oder auch enthüllt. Das, was uns hier gebracht wird, was wir auch erkennen, das Böse kann hier keinen Eingang mehr finden. Das sind wohltuende Worte für uns, die wir in Sünden geboren sind und Zeit unseres Lebens aus dem Zustand und dem Debakel dieser Dinge nie hundertprozentig herausgekommen sind. Es heißt, nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut. Vers 27 unseres Kapitels. Das, was unsere Herzen beruhigt, ist die Tatsache, das Böse und die Lüge kann in dieses Milieu des göttlichen Friedens noch nicht einmal eintreten, geschweige denn sich dort drin offenbaren. Das ist Gottes Werk. Das tut der Herr in seiner ganzen Güte, in der Darreichung seiner Gnade an uns, indem er uns aus der Tiefe heraus in seine heilige Gegenwart zieht und beruft. Unreines war auch nicht in der ersten Schöpfung. Aber es kam hinein. Und hier werden wir stille vor unserem Gott und danken ihm, wenn wir lesen, dass nichts eingehen wird von dem, was einstmals in die erste Schöpfung eingegangen ist, unter den Aspekten wir heute noch zu leiden haben. Aber Gottlob, der Herr hat ein wunderbares Opfer für uns gebracht in eigener Person. Und die Sünde kam einstmals in das vollkommene Gottesgeschöpf, in diese Ebenbildlichkeit Gottes, den Menschen. Wie geschah das? Der erste Mensch öffnete seine Herzenstür für diese Sünde. Allerdings einschränkend entgegen dem Willen Gottes. Nicht nach dem Willen des Herrn, sondern aufgrund der freien Willensentscheidung seiner Geschöpfe. Aber auch unser Herr Jesus öffnete sich für die Sünde, indem er sich mit unserer Sünde eins machte. Aber das ist ein völlig anderer Zustand. Er hat der Sünde nicht gedient, sondern er nahm unsere Sünde auf sich und ging mit dieser unserer Sünde dahin, wo der Sünder gehört, in den Tod. Er machte sich eins mit unserer Sünde, nicht aus Liebe zur Sünde, sondern aus Liebe zu uns. Das ist ein großer Unterschied. Und wir erkennen ihn. Und das geschah nicht entgegen dem Willen Gottes, sondern nach dem Willen des Heiligen Gottes. Weil Christus als das Lamm ausersehen war, um unsere Sünden wegen dort am Kreuz zu leiden und zu sterben. Denn der Lohn der Sünde, sagt die Schrift, ist der Tod. In die neue Schöpfung kann Sünde nicht einziehen. Das beruhigt uns auch über die Tatsache unserer Bekehrung. Über diese Tatsache in den einzelnen Denominationen oft viel Falsches geredet wird. Wir vertrauen hier den Worten unseres Gottes, der hier völlig klar redet, nämlich, dass nach 1. Johannes 3, Vers 9 die neue Schöpfung nicht sündigen kann. Es ist letztlich nur die Frage unserer Anerkennung seines göttlichen Wortes. In die neue Schöpfung war gesagt, kann Sünde nicht einziehen. Und wir müssten schon fragen, warum denn nicht? Weil der letzte Adam, der Mensch vom Himmel, das Unreine, alles Unreine, für immer in den Feuersee eingeschlossen hat. Und dann wird seine Ruhe nie mehr gestört werden. Denn hier ist seine Hütte, noch bei den Menschen, und er ist ihr Gott, heißt es, sie aber sind seine Söhne. Herrlicher Zustand, eine Abschattung der kommenden Geschehnisse für die Ewigkeit. Wir freuen uns darauf, wenn der Herr kommt und unsere herzliche Bitte zu ihm ist, Herr Jesus, komme bald. Und er ist ihr Gott, nicht als ein Gast weilt er bei ihnen, nein, die Bibel redet, es ist seine Wohnung. Das Vaterhaus ist dann das Heim seiner Kinder. Alles das, was vom ersten Menschen war, ist dann vergangen. Und darum sagt die Schrift hier, dass alles neu geworden ist. Was ist das Neugewordene? Ist nun die nächste Frage. Denn auch die neue Schöpfung in 1. Mose Kapitel 1 war, wie wir feststellen können, wundervoll. Und die Schrift bezeugt, dass die Morgensterne, das sind die Engelscharen, jubelten einst vor Freude über diese Schöpfung, die Gott gab. Ein unschuldiger Mensch würde sich an den Werken Gottes seiner Schöpfung hoch erfreuen. Aber in den Sünden überladenen Erdenflächen des Todes bedarf das arme, gedrückte Menschenherz mehr, weit mehr als ein Zeugnis der Macht Gottes, um jubeln zu können. Die erste Schöpfung zeigt uns das Werk seiner Hände. Die zweite Schöpfung sind das Werk seiner Liebe und seines Herzens. Welch ein Unterschied! Gottes Herzenszustand erlaubt dabei, jede Träne von den Augen, wie es hier heißt, abzuwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Das Ziel und die Sehnsucht aller wahrhaft Erretteten. Obgleich in der ersten Schöpfung, infolge der Sünde, wie es heißt, alles befleckt wurde, vermögen wir in der Schöpfung dennoch wunderbare Schönheiten zu erkennen, obgleich auch wir von Adam, der in Sünde fiel, abstammen. Und jedes einzelne seiner Werke preist ihn, unseren Gott. In 1. Mose 1, da musste die Tiefe verschwinden, um der Wohnerde, wie sie genannt wird, Platz zu machen, auf der Gott den Menschen gleich einem Prüfungsstand prüfen wollte. Und der Mensch konnte sich entscheiden, und zwar zwischen Gut und Böse, Gehorsam und Sünde, Liebe und Hass. Und in einem Garten wurde der erste Mensch einstmals zu Fall gebracht. Und hier wurde der Verderber in seiner eigenen Festung durch den zweiten Menschen, Jesus, überwunden. Hier hat Gott seine Liebe und die Macht seiner Gnade in besonderer Weise offenbar gemacht. durch das Wort des Evangeliums, der frohen Botschaft in Jesus, errettet Gott noch heute Menschen, deren Herzen so verfinstert sind, kalt, eiskalt für die Liebe Gottes, hart wie Beton und lieblos sind sie, wie sie der Gott dieser Welt nur machen kann. O Kind Gottes, mit den Worten des Apostel Paulus darf ich hier sagen, fliehe diese Dinge. Die Macht der Finsternis muss zu der von Gott bestimmten Zeiten der Macht des Lichtes, des anbrechenden neuen Morgens, des Tages seiner kommenden Liebesoffenbarung weichen. Auf der Erde sollen 1000 Jahre lang das Licht der himmlischen Stadt Jerusalem leuchten. Ein Schattenbild von dem kommenden himmlischen Jerusalem hin zur Ewigkeit, zur Endlosigkeit. Wohin Glaubensmänner einstmals vergangener Zeiten Ausschau hielten, da wird über Abraham solches berichtet. Wir freuen uns, dass wir solche Männer zum Vorbild haben. Im 2. Vers, da sagt nun Johannes, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen, hier heißt es von Gott. Und wenn, wie wir im 1. Vers gelesen haben, alles neu gemacht wird, muss folglich und demzufolge auch ein neues Jerusalem gemacht werden. Muss ein neues Jerusalem sichtbar werden. Und das ist eine Stadt, welche ihren Ursprung nicht von dieser Erde ableitet. Das neue Jerusalem ist, wie dort geschrieben steht, die Braut Christi, seine Leibesgemeinde, die er geliebt und für die er Christus sich selbst geopfert hat. Sie bildet hier im Millenäischen Reich die Hütte Gottes. Und zwar für 1000 Jahre bei den Menschen. Es sind die Erretteten des jetzigen Zeitalters, die der Gnade, die um ihn sind. Die Hütte aber wird bei erretteten Menschen einer anderen Ordnung sein. Sie kommen als Überrest aus und von dieser Erde, sagt die Schrift. Das Wort Gottes redet in dieser Beziehung von Familien. Ganz kurz, der Belehrung wegen ein Wort noch dorthin, ehe wir weitergehen. Erstens, vom Volke Gottes vor der Flut. Zweitens, Familien nach den Zeiten der Patriarchen. Drittens, den erretteten Israeliten. Und viertens, der Gemeinde. Und fünftens, der Märtyrer, sie bilden eine Sonderheit, familiär. Und zum Schluss, sechstens, von der Familie im 1000-jährigen Reich. Alle diese Familien im Himmel und auf Erden werden alle von dem Vater im Himmel benannt, lesen wir in Epheser 3, Vers 15. Es ist schon kostbar, wenn wir das Wort Gottes durch die Führung seines guten Heiligen Geistes so recht erkennen und verstehen dürfen. Die ewige Absicht Gottes war, zu allen Zeiten und selbst in der Ewigkeit her schon, Menschen um sich zu haben, um bei ihnen zu wohnen. Das ist der Urgedanke Gottes mit uns. So auch in den heutigen Tagen, wie wir das in Johannes 14, Vers 23 lesen. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Haben wir es richtig gehört? Wenn wir errettet werden durch die einleitende Bekehrung hin zu Christus, unserem Gott, dann wird er kommen und in unseren Herzen, in uns Wohnung machen. Hast du schon dafür gedankt, dass dieses Gotteswort sich wörtlich an jedem Einzelnen der Erretteten vollzieht? Und als der allmächtige Gott, unser Herr Israels, das Volk, das irdische Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt, da ließ er nach seinem Willen eine Hütte machen. Die Hütte des Stifts. Wissen wir warum? Um den Menschenkindern so nahe zu sein, wie es nur irgend möglich war. Das war der Grund. Alles andere diente nur diesem einen Zweck, dass der lebendige Gott den Menschenkindern so nahe sein konnte. Aber wir müssen dazu noch sagen, da war noch etwas dazwischen. Die Bibel redet davon. Zwischen dieser Heiligkeit seiner Gegenwart und den Menschen stand etwas dazwischen. Damals. Die Bibel spricht davon, es war ein Vorhang zwischen ihm und ihnen. Hinter demselben konnte er, unser Gott, nicht hervorkommen. Und sie vermochten, hinter den Vorhang nicht hineinzugehen. Heute und im kommenden millenäischen Reich der 1000 Jahre wird es in dieser Art keinen Vorhang mehr geben. Wie wir das in Offenbarung 22, Vers 4 lesen, sie werden sein Angesicht sehen. Gottes Absicht seines Herzens wird hier erfüllt. Und weiter in Vers 2, bereitet wie einen für ihren Mann geschmückte Braut. Dieser Grundgedanke Gottes kam schon in Adam und Eva zum besonderen Ausdruck. Alles auf dieser Erde war nach dem Willen Gottes dem Adam unterstellt. Und alle Dinge im Himmel und auf Erden sind ihm, dem letzten Adam, unterworfen, und wir sind seine Eva. Wunderbare Gnade Gottes, wie der Herr das so machen kann. Und er kommt mit Gewissheit zum Ziel. Diese Eva, die Leibesgemeinde, sein Ziel auf Erden, die auf immer da seine göttliche Herrlichkeit mit ihm teilt. Für diese herrliche Stellung Da hat Gott alle Erretteten der Gnadenzeit bestimmt. Wir sind auf dieser Erde praktisch die einzigen Menschen mit Zukunft. Wir haben heute Zukunft. Ihr müsst mal fragen, ob die Völker noch eine Zukunft haben. Die haben sie sich selber abgeschnitten, abgesägt. Und wenn schon ein Volk noch Zukunft hat, Israel, dann muss ich sagen, diese Zukunft führt zuerst in eine ungeheuerliche Tiefe, bevor sie die Frucht der Herrlichkeit des millenäischen Reiches teilhaftig werden können. Aber unser Weg führt dahin, ihm gleich zu sein. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Vieles, vieles ist jetzt noch in einem jeden von uns, was Christus sehr ungleich ist. Heute noch. Ja, ja. Vielleicht siehst du's an dir selbst nicht so, aber andere sehen's an dir. Und damit ist's da. Wir sagen nicht, dass andere einen besseren Blick hätten als wir. Das sagen wir nicht. Und wir keinen besseren als jene. Aber wenn sie's sehen, dann ist's eben auch da. Und vieles wird noch vom alten Menschen an uns gesehen. Und dennoch hat Gott angefangen und begonnen, Christus in uns zu gestalten. Und je weiter der Herr mit einem jeden Einzelnen von uns kommt, umso mehr wird es zur Ehre und zur Freude unseres Gottes sein. Und er wird vollenden, was er begonnen hat. Auch an unserem Leibe. Es heißt, wir werden das Bild dessen vom Staub getragen haben, oder wie wir das Bild dessen vom Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 1. Korinther 15, 49. Da steht's geschrieben. Das ewige Leben Jesu Christi ist uns durch den Heiligen Geist geschenkt worden, wie wir das in Johannes 6, Vers 63 lesen. Unser Einssein mit ihm, unserem Gott, macht Gott nicht mit dem, was von dem ersten Adam ist. Absolut nicht. Du magst fragen, was an uns vom ersten Menschen stammt, was an uns vom ersten Menschen stammt, los ist. Wir können hier nur antworten. Das ist von Gott am Kreuze Jesu Christi gerichtet worden. Alles, was von Adam ist, ist durch den Tod Christi, wir sagen es so deutlich, für immer von Gott entfernt. Unser alter Mensch ist mit Christo gekreuzigt worden. Auch dann, wenn es viele Gläubige noch nicht verstanden haben, bis hin zu solchen, die das Wort Gottes verkündigen. Und das ist es, was Gott getan hat, auch in mir zu richten, zu verurteilen, wenn Christus in mir sichtbar werden soll. Das, was noch von der alten Schöpfung an mir gefunden wird. Und niemand soll meinen, dass, weil Gott alles was vom Fleische ist, schon gerichtet hat, wir nun leicht darüber hinweggehen könnten. So ist's nicht. Es muss von uns, was da vom alten Menschen noch wirkt, gerichtet werden und in der Kraft des Geistes Gottes beständig in dem Tode gehalten werden. Unterlassen wir das, bekommt die Sünde Macht über uns. Nun magst du sagen, ja, das stimmt schon. Das Fleisch aber gelüstet doch wieder den Geist. Daher kann ich nicht für die daraus entstehende Sünde etwa verantwortlich gemacht werden. Das stimmt aber nicht. Wir alle sind verantwortlich, ein jeder für seine eigene Sündenschuld. Wir stellen sündliche Gebundenheiten bei den Erretteten nicht in Frage. Lesen wir aber in Galater 5, den Vers 24, wo es heißt, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Ich glaube, jetzt ist es klar. Es liegt an dem Kreuzigen, an unserem Kreuzigen der Leidenschaften und Lüste. Und genau das ist es, was allein durch Glaubenstiefe erreicht werden kann. Die Aussagen in Offenbarung Kapitel 21 sind noch nicht real in Erscheinung getreten, und dennoch stehen wir bereits auf dieser neuen, wunderbaren Grundlage dafür. Wir wandeln nicht mehr im Fleische, sondern im Geiste. Damit befinden wir uns nicht mehr auf der Grundlage des ersten Menschen, sondern sind mit Christus engst verbunden und suchen und wollen das, was Christus in uns ist. Dass wir aber noch im Fleische sind, und manche gar oft und tief überwältigt vom alten Menschen seufzen, ändert überhaupt nichts am Gesagten. Gott hat unser Herz für den Menschen geöffnet, der sein Wohlgefallen hat, Jesus. Und wir ziehen ihm jeden anderen Menschen vor. Blicken wir hin in die Stunden der Erlösung am Kreuz. Da sehen wir auch den Stecher. Und das war sicherlich einer der schlechtesten Menschen. Und dennoch können wir gut verstehen, dass ein solcher Christus sich selbst vorzog. Ist klar. Aber auch Paulus, der Heidenapostel, wie er schreibt, zog Christus sich selbst vor. Obgleich er, wie die religiöse Welt damaliger Tage erkannte, er wohl der beste Mensch war. Und darum sagt der Apostel Paulus in Philipper 3, von allem, was Wert für den ersten Menschen hat und demnach und dennoch achtet er alles das für Dreck im Vergleich mit dem Gewinn des Christus. Steht unser Herr vor unserem Auge nach Galater 3,1, dann werde ich mich selbst verabscheuen, weil ich mich in diesem Bilde erkenne. Und wenn Christus nicht also vor meinem Auge steht, werde ich's nicht erfassen, dass Christus vor unseren Augen und vor unseren Herzen steht, damit wir in Gedanken ständig bei ihm weilen und so in Gemeinschaft mit seinem Herzen sind. Er will uns seinem Bilde gleich machen, gleichstellen, gleichgestalten. Die Schönheit des Herrn soll in uns gesehen und gefunden werden. Und dann hat er, unser Gott, Wohlgefallen auch an uns, an dir und mir. Der herrliche Tag der Ewigkeit, wie er im 21. Kapitel gezeigt wird, ist ganz, ganz nahe. In Kürze wird die gegenwärtige Welt der zukünftigen Welt, von der unser Text auch handelt, Platz machen müssen. In dieser, der Gott in dem Werke seiner Liebe ruhen will, möchte das Licht dieser kommenden, anbrechenden Ewigkeit schon jetzt so in unsere Herzen leuchten, dass Christus uns alles in allem sei. Genauso wie der Herr Jesus es für Gott einst war, jetzt ist und dann sein wird. Amen.